Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Folge 112, Staffel 1. Der Podcast, in dem sich alles um die Stadt Magdeburg dreht. Natürlich sind die meisten Menschen immer sofort beim Dom, sind auch bei der Elbe. Hier und da geht es ums Hundertwasserhaus. Und ich glaube, allerspätestens dann gibt es viele, viele, die hier in Magdeburg schon waren, viel für ihr Leben mitgenommen haben oder die hier am Leben teilnehmen, dann bei der Universität. Die Otto von Guericke Universität Magdeburg. Und wir sitzen hier zusammen heute mit dem Rektor derselben, mit Professor Dr. Ing. Jens Strackeljahn. Mhm. Dachchen.
Hallo.
Ich freue mich immer, wenn ich aufgrund von verwandtschaftlichen Verwicklungen bin ich mitunter mal in Österreich und insbesondere in Wien auf dem Friedhof unterwegs, und die Kultur, die da haben, ist ja eine ganz andere, weil da steht ja jeder kleine Titel in voller Ausführlichkeit da, und da musste ich dran denken heute, als ich mir die Titelflut auch von Ihnen angeguckt habe.
Naja, bei dem Dr. Ing ist das eben mit dieser unglaublich langen Tradition, geht ja auch auf Sachsen-Anhalt dann irgendwann zurück, Alexis Bad hat der Verein deutscher Ingenieure sich da aus der Taufe gehoben, und die haben so das exklusive Recht, dass die das dranhängen. Jetzt bin ich da nicht so wahnsinnig stolz drauf, dass ich das auch permanent bräuchte, aber gut.
Aber Sie haben sich trotzdem gefreut, dass ich es halbwegs zusammengekriegt habe. Ja. Ansonsten kennen wir uns schon seit einer Ewigkeit, wie man so schön sagt. Immerhin sind Sie ja auch schon Rektor seit 2012. Mhm. Fangen wir in Wilhelmshaven an, da geboren. Stimmt das?
Das stimmt, aber relativ kurz nur dort verbracht. 2-3 Jahre, und dann ging es beruflich weiter. Nicht für mich, sondern für meinen Vater. Und irgendwann landeten wir dann im Osnabrücker Land.
Ja, und dann irgendwie eine renommierte Uni in Clausthal war dann eine große Station. Da gab es dann, glaube ich, das erste Diplom. Stimmt das? 88?
Ja, da war Diplom, und da habe ich auch ein paar Jahre zugebracht, bis ich dann sogar auch eine Professur kriegte, und dann kam aber Magdeburg.
Ja, schon relativ dann 2004, kann es sein, Gastprofessur?
Nee, oder ich bin dann nach Magdeburg, richtig? Dann bin ich hier komplett nach Magdeburg gekommen, Oktober 2004, richtig angekommen, mit Familie und so weiter, dann aber im Sommer 2005.
Und der Fachbereich ist irgendwas mit Dynamik und Maschinenbau und so, oder?
Genau, technische Mechanik. Diejenigen, die das mal irgendwie studiert haben, die haben jetzt immer ein bisschen Horror. Und da gibt es dann nochmal die Statik. Und wenn dann die Sachen auch noch sich bewegen und schwingen. Also, was ich zum Beispiel hätte jetzt rechnen können im Stadion, wenn die FCM-Fans hüpfen.
Ach, diese berühmte alte Tribünengeschichte, die
genau,
dann funktioniert.
Genau, das Ding. Und warum
mit Strackeljahren wäre das nicht passiert.
Ich hätte Ihnen zumindest vorher sagen können, dass das auf der Länge nicht klappen kann und dass man diese Stütze da reinbauen muss, das hätten wir auch sagen können.
Ja. Das ist wirklich lustig. Wir fangen mal an. Ich habe Ihnen ein Bild versprochen, auf das wir uns immer beide zurückziehen, wenn mal ein Thema allzu schwer erscheint oder so, weil in der Vorbereitung des Podcastes habe ich mir gedacht, um mal bei diesem Otto von Guericke und dem Halbkugel versucht zu sein, also der Magdeburger, wer das nicht weiß, googelt euch das jetzt zusammen, ihr wisst schon, da gibt's diese große Kugel, da wird ein Vakuum drin erzeugt, und dann ziehen an zwei Seiten Pferde und versuchen das Ding auseinanderzuziehen und schaffen es nicht. Und ich habe mir gedacht, eigentlich nach allem, was ich gelesen habe in der Vorbereitung, sind Sie auch so eine Art Kugel, nur dass nicht in zwei Richtungen gezogen wird, sondern in gefühlt, also mal sehen, wie viel wir heute bearbeiten können, und Stand jetzt seit 2012 sind sie noch nicht auseinandergerissen worden. Können Sie sich mit dem Bild anfreunden?
Das stimmt schon, wird überall gezogen. Auf der anderen Seite müsste ich ja im Inneren Vakuum haben, um in dem Bild zu bleiben.
Damit da ist der Physiker natürlich streng jetzt gleich, weil der Physiker in Ihnen ist ja gleich sehr, sehr streng gewesen. Ja, aber vielleicht ist es ja, entdecken wir ja heute im Podcast, dass das Vakuum mehr ist als ein Nichts. Vielleicht finden wir ja ein Geheimnis, was das alles hier so zusammenhält. Weil fangen wir ja erstmal mit was Leichtem, Schweren an. Wir sind eben schon für eine große Fotosession über den Campus gegangen und sind natürlich an der altehrwürdigen Baracke vorbeigegangen. Eines der letzten Themen, wo es hier in der Stadt, glaube ich, ein bisschen dann energiegeladen war, so, weil sehr, sehr viele Studierende sind da gewesen. Das galt als Anlaufpunkt für jeden, egal ob er jetzt hier nur sich weiterbilden wollte an der Uni oder weiterbildet oder aber auch nicht. Das war ein wichtiges Ding, sehr traditionell, und es musste jetzt weg. Wie ist denn jetzt in der Rückbetrachtung? Wir sind gerade an einem Bagger vorbeigegangen, der das ganze Ding kurz und klein gehauen hat. Was macht der Begriff Baracke in Ihrem Kopf?
Also eben, als sie vorbeigegangen sind, dann denke ich, naja, ist es wirklich tatsächlich so, dass all das, was wir da gerade gesehen haben, oder hätten wir uns jetzt auch irgendeine Maske aufsetzen müssen, weil das alles so missgefährlich ist? Denn die Einschätzung war eben einfach von der Feuerwehr, da hat es Begehungen gegeben und dann auch von anderen behördlichen Institutionen, die gesagt haben, das erfüllt eben einfach, und so ist es ja auch entstanden, irgendwie mal vor vielen, vielen Jahren, als diese Uni 53 und den Jahren nachfolgend entstanden ist, dass es einfach unter heutigen Gesichtspunkten, was Brandschutz, Belüftungstechnik angeht, nicht mehr betreibbar ist, sofort geschlossen werden sollte. Da habe ich mich geweigert und habe gesagt, es kann so nicht das Ende sein. Lass uns das mal prüfen, was könnte man denn hinkriegen? Und dann stellte sich raus, der selbst Einbauten, selbst eine weitere Tür, die einen Notausgang hätte darstellen können, die hätte legal eine Firma nicht einbauen können, weil diese Materialien, die nur gebunden überhaupt noch zulässig sind, die wären dann freigesetzt worden. Das hätten wir in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion machen können, aber auf der anderen Seite ist es dann eben doch eine Landesimmobilie letztlich auf Landesgrund und da kriegt man schon dann von den Juristinnen und Juristen gesagt, was da zu tun wäre. Ich bin traurig darüber, dass es noch nicht gelungen ist, einen alternativen Standort zu finden in Campusnähe. Da waren wir mit den Gesellschaftern im Gespräch. Und ich finde es jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, es ist ein Tag zum Feiern. Also es ist so lange ein studentischer Club gewesen, von denen es in Deutschland auch nicht mehr so viele gibt, dass ich schon bedauert habe. Und das Angebot hier in Magdeburg ist ja auch nicht so, dass man wirklich jede Woche irgendwo was findet. Nur es sind auch ein paar Dinge passiert, also der Umgang mit unseren Internationalen im Eingang, wo wir auch gesagt haben, ist dann auch schon irgendwie neben diesen bautechnischen Sachen etwas, was einer gewissen Entwicklung unserer Uni auch entgegensteht. Aber das war nicht der Grund. Das war tatsächlich letztlich die Technik und eine Summe an Geld, die man hätte reinstecken müssen, die wir nicht genommen hätten. Und ein anderer von außen ist ja nicht sein, hätte es in Erbpacht oder was auch immer machen müssen, hat Sand gesagt, es kommt gar nicht in Frage. Muss einem klar sein, wir sind hier nicht Besitzer von diesen Dingen, sondern das ist alles, was wir hier sehen, auch dieses Gebäude, in dem wir sind, ist eine Landesimmobilie. Und da muss man mit dem Land schon irgendwie, da muss man gute Argumente haben, um zu sagen, das lohnt es, hier einer unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, in ein Gebäude, was auf Landesgrund steht. Bisschen kompliziert.
Ja, hört sich auch kompliziert an. Genauso ist in meinem Kopf gerade kompliziert, ob ich jetzt nachfrage, was es diesen Umgang mit den Internationalen an der Tür angeht. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir noch streifen werden, weil das ist natürlich eine der größten oder einer der großen Herausforderungen auch im Moment, sowohl für das Abstrahlen der Universität in die Stadtgesellschaft, als auch wahrscheinlich wirtschaftlich, weil ein nicht unbeträchtlicher Teil der hier Studierenden sind ja internationale, kommen wir noch drauf. Aber ich versuche es immer noch mit ein bisschen Leichtigkeit, so kleine Stufen zu bauen. Haben Sie denn selber Erinnerungen an die Baracke und Besuche dort oder so? Sind Sie da selber jemals drin gewesen?
Ja, aber selten. Der einschneidendste Besuch war eigentlich, als ich den Personalausweis meiner Tochter abholen sollte. Die hatte den einer Freundin gegeben und die beiden sahen sich wirklich so wenig ähnlich, dass das schon ziemlich plump war. Und dann ist er kassiert worden.
Das war ein krimineller Akt, der da voll
wurde. Wir haben übrigens beim Rümpeln der Baracke unglaublich viele Ausweise gefunden, ganz erstaunlich.
Wirklich?
Ja, ist irre. Könnt ihr die Bilder zeigen. Aber es ist ja ein Podcast. Und dann hatte sie mich gebeten, doch mal rüber zu gehen. Ist ja in Sichtweite. Das habe ich dann auch brav gemacht. Und dann bestanden die aber darauf, dass sie selber kommt und das abholt als kleine Strafaktion. Ich weiß jetzt nicht, ob es legal ist, dass sie das einkassiert haben. Sie soll da auch nicht so einen Kram machen, aber ich weiß natürlich auch bei unseren Kindern, wir haben ja vier, die alle in der Baracke waren. Also von daher familiär war es dann eher ein Thema, als dass ich selber es erlebt habe durch eigentlich so zwei, dreimal bei Partys war ich da.
Aber ist ja auch wahrscheinlich verjährt, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass die ja alle jetzt jenseits in den 20ern sein müssen, die Kinder, oder?
Ist das so? Ja, die eine hat sogar schon das nächste Lebensjahrzehnt durchbrochen.
Ja, verrückt. Gut, das Thema Baracke haben wir abgemacht. Man könnte noch hinten dranhängen. Sie haben sehr stolz auf ein Gebäude gezeigt, was daneben gerade entsteht, wo Sie sich mit dem Gedanken tragen, das halt komplett in studentische Obhut zu geben. Was hat es damit auf sich?
Das war schon vor dem Malheur jetzt mit der Baracke länger geplant, dass wir ein studentisches Zentrum wir finden noch einen anderen Titel, den sollen aber auch die Studis sich aussuchen, denn die sind genau diejenigen, die es auch betreiben und dann wollen wir denen da gar nicht reingreifen. Also wir wollen das übergeben und die sollen es auch betreiben während des Tages durchaus mal so, dass man da auch ein Wasser, einen Kaffee oder was auch immer trinken kann. Und wir haben eben sehr viele Gruppierungen, über 50 studentische Gruppierungen, die sagen, ja, wir sitzen dann abends, ihr stellt uns ja Räume zur Verfügung, wir hocken in so einem Klassenraum, das ist nicht besonders schön. Und das wird jetzt ein Raum, im Wesentlichen ist es ein großer Raum, sanitär ein bisschen und irgendwie zwei, drei weitere Räume, kann eine Theke mit rein, wo die Studierenden dann Versammlungen, Partys feiern können und das sind große Türen, die sich dann öffnen und daneben kommt dann ja unser Zelt. Also ich stelle mir da durchaus, also ich habe im Bild, im Kopf schon Bilder von sehr netten Veranstaltungen. Am 4.12. soll es losgehen. Unsere Studierenden organisieren seit einigen Jahren eine Art Weihnachtsmarkt hier. Mhm. Und das ist sozusagen die Übergabe. Richtig fertig wird es dann im Frühjahr irgendwann sein. Dann ist auch außenrum die Grünanlage so ein bisschen fertig. Ist ein nachhaltiger Bau, wesentlich ein Holz, was da verarbeitet wird. Und obendrauf so eine Dachterrasse.
Ach, eine Dachterrasse ohne oben drauf. Das hört sich wirklich gut an. Aber ist natürlich dann auch eine Verantwortung wieder für die Selbstverantwortung der Studierenden, die da irgendwie reingehen. Wie ist denn das? Was haben Sie denn für ein Gefühl da gerade? Wenn man da jetzt, haben Sie schon eine Gruppe im Kopf oder haben Sie schon Köpfe im Kopf, die hier organisiert sind?
Es gibt eine Gruppe, die einen Plan, also bis zum richtigen Businessplan, den Sie hier aufgestellt haben.
Okay.
Aber ich weiß, dass diese Dinge ja oft hinterher anders kommen. Denn die Studis sollen ja am Ende irgendwie auch mal das Studium abschließen. Muss nicht, aber wäre auch nicht schlecht. Ja, und dann geht's halt auch irgendwie weiter. Manche bleiben hier, aber es kann ja jetzt nicht unbedingt die Aufgabe sein, dass man jetzt sagt, ich betreibe das da weiter. Und das merken wir schon, Engagement von den unter den Studierenden, jetzt auch mit dieser Verkürzung der Studienzeit, also im Regel 3 Jahre der Bachelor und dann nochmal der Master, auch wenn viele schon ein Jahr auch länger studieren, dann nimmt man sich so viele Dinge da auch gar nicht vor. Also es ist wirklich schwierig, solche Initiativen in studentischer Hand auch nachhaltig. Muss ja auch weitergegeben werden an andere, die muss man erstmal finden. Ich bin gespannt. Auf der anderen Seite ist das ein Thema, was uns insgesamt beschäftigt. Also wir gucken ja auch ein bisschen mit Sorge in die Zukunft und was kann Uni eigentlich auch jungen Menschen mitgeben? Also es geht darum viel mehr als nur um Mathe. Und da kann natürlich die Baracke und die Selbstorganisation auch einen Platz haben, wo man diskutieren kann, auch streiten. Das ist ja eine gute Möglichkeit, mal abseits von den Formaten, wo wir etwas organisieren. Das verspreche ich mir auch davon. Und wenn wir irgendwie in 1 oder 2 Jahren merken, wir müssen noch ein bisschen anpassen, vielleicht fehlt doch ein bisschen Geld, ja, dann sind wir da sicherlich auch gesprächsbereit.
Ja, das Konzept des Studierens haben wir beide noch anders erlebt, oder? Mhm. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass das jetzt irgendwie alles irgendwie stressiger mir zumindest erscheint, wenn ich mit Studierenden in freier Bildbahn so zusammentreffe, weil genau was Sie eben gerade gesagt haben, so eine Selbstorganisation, Verantwortung zu übernehmen, sich Geld zu besorgen, mal abseits von dem, was früher hieß das ja BAföG oder so, gibt's das eigentlich noch, heißt das noch so? Hm. Gibt's noch, ja. Gibt's noch. Also lustig, dass ich das nicht mehr weiß. Und so jobben gehen und so weiter. Und ich habe manchmal jetzt den Eindruck, dass es im Moment sich hauptsächlich, man sucht sich einen Job, da muss man aufpassen, dass der nicht zu viel wird, dass man da nicht weggefangen wird irgendwie. Und ansonsten Punkte und Mails schreiben an Professoren oder andere Menschen, die einen da ausbilden, dass man genug Punkte hat und in die richtigen Veranstaltungen reinkommt und so weiter. Irgendwie war das früher entspannter. Warum? Können Sie sich erklären, warum bei mir der Eindruck so aufkommt? Können Sie ihn sogar teilen vielleicht?
Ja, das stimmt. Die Zahlen belegen das auch. Früher standen wir im Wettbewerb mit anderen Einrichtungen. Die hatten vielleicht andere Studienprogramme oder wir konnten sagen, unsere Sportangebote sind spannend, der Campus ist grüner oder was auch immer. Aber im Wesentlichen wusste man, wie läuft denn so ein Studium ab? Und ich muss da eben bestimmte Dinge für mich auch klären. Und wenn man sich anschaut, ist heute die größte deutsche Universität eine private, die EU, International University, die aber ganz viele nicht international hat, die sitzen in Erfurt und da studieren auch ganz viele nach dem Abitur im Fernstudium. Die haben 150.000 Studierende fast und das ist so ein bisschen mein Albtraum. Wenn man berufsbegleitend solche Dinge macht, von mir aus, muss man das ja irgendwie mit dem Job organisieren oder der Familie. Aber direkt nach dem Abitur sich zu entscheiden, wahrscheinlich auch in einer familiären Diskussion mit Eltern, das ist mein Modell. Ich bleibe im Kinderzimmer, vielleicht kann ich ein paar Poster umhängen oder was auch immer Und dann mache ich das als Studium. Und am Ende steht eigentlich nur der Wunsch, dass ich dann meinen BWL oder welchen Abschluss auch immer möglichst schnell hinkriege und damit einen Einstieg in das Berufsleben. Das heißt, das Studium wird irgendwie wie ein Führerschein. Der Unterricht beim Führerschein, der hat ja niemandem von uns Spaß gemacht. Ich brauchte das einfach und ein paar Fahrstunden, möglichst wenig, damit ich dann den Führerschein hatte und fahren konnte. Das ist aber nicht der Sinn von Studium. Und was können wir aber mehr bieten? Wie können wir denen sagen, es macht Sinn, dass ihr zu uns kommt, weil hier mehr passiert, als nur, dass ihr irgendwie eine BWL-Vorlesung da per Video oder im Textbuch und bei uns vielleicht noch live, aber Uni muss mehr werden. Und das ist ein Punkt, der wird immer wichtiger und da sind wir auch am Überlegen, wie wir das gestalten können. Und vielleicht kann eben dieses in der studentischen Hand liegende Zentrum auch ein bisschen Beitrag dazu leisten.
Was aber, ist das ja. Mehr, was Sie gerade beschrieben haben, könntest du es noch ein bisschen weiter ausführen? Was ist denn das Studieren, was mehr ist? Wie weit sind denn da die theoretischen Angebote oder die Ideen schon vorangeschritten?
Na, die betreffen vor allem auch Bereiche, in denen es gar nicht unmittelbar um Studieninhalte geht, sondern die Dinge, ich fange mal mit einem Beispiel an, was mir auch am Herzen liegt, wird ja mal gesagt, da ist relativ wenig Engagement, die wollen eben möglichst schnell durch Studium oder irgendwie in Richtung Work-Life-Balance abbilden. Das trifft für viele gar nicht zu. Die haben schon eine ganze Menge Ideen und Vorstellungen. Es gibt eben große Fragen, die sie umtreiben. Da ist das Klima in den letzten Jahren Thema gewesen. Und diejenigen, die sich eventuell sogar an Demos oder sogar festgeklebt haben, mal irgendwo auf einer Straße, denen müssen wir jetzt sagen, pass auf, an der Uni machen wir es anders. Wir haben zu bestimmten Dingen auch noch keine Antwort. Da müssen wir uns austauschen, da müssen wir uns streiten. Dazu brauchen wir auch Wissen, also nicht einfach nur aus dem Bauch heraus, sondern tatsächlich das Uni. Ein bisschen wissenschaftliche Prinzipien tatsächlich da dann auch anwenden. Und dann können wir ja immer noch zu einer Entscheidung kommen und sagen, okay, wir müssen jetzt hier auf die Politik Druck ausüben. Das ist ja durchaus für die Studierenden auch ein Recht. Also im Kern wollen wir sie zu Menschen machen und weiterentwickeln und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie tatsächlich in all den Gefährdungen, die wir auch haben als Demokratie, in diesem internationalen Wettbewerb, da hat sich ja auch sehr viel geändert, müssen wir ja auch sagen. Also wir hatten es auch ein bisschen leichter. Wir konnten in die Uni gehen und ganz so haben wir uns irgendwelche Zukunftsängste um Klima, um Rente und so weiter auch nicht unbedingt umgetrieben und auch ein Krieg fast vor der Tür war es eher nicht, auch wenn wir auch andere Bedrohungen hatten. Und dafür Dinge zu schaffen, ist, da bestehen schon Möglichkeiten. Das ist aber viel, viel mehr als die Dinge, die normal im Curriculum verankert sind. Und das braucht auch eine mitdenkende Schafft an Kolleginnen und Kollegen, die das wollen. Und nochmal auch eine Stärkung der studentischen Initiativen. Wir haben ja einen Debattierclub. Wir haben auch welche, die sind recht technisch unterwegs, die bauen diesen Formel Student-Flitzer machen die Dinge.
Was bauen die?
Ah, das ist so ein kleiner Formel-1-Flitzer. Da gibt es einen internationalen Wettbewerb, Formel Your Student, also nicht ja. Formel 1, sondern für die Studis, sind ein paar Dinge vorgegeben. Also früher der Verbrenner, der hatte 500 Kubik und der Achsabstand war auch vorgegeben. Mittlerweile fahren die eben auch elektrisch getrieben. Das ist bei uns die größte Gruppe, die quer über alle Fakultäten zusammen wirkt. Und dann geht es eben nach Tschechien im Juli und August oder auf dem Hockenheimring und dann sind die unterwegs und fahren gegen Eindhoven oder die aus Valencia.
Und der altehrwürdige Motorsportfan mit einer Ferrari oder Michael Schumacher Flagge im Garten denkt sich jetzt, das war früher auch besser, das muss laut sein und knattern und es stinkt nicht und so weiter. Und besser kann man in einem Bild gar nicht die Herausforderung, die zwischen den Generationen gerade so stattfinden, beschreiben, so, ja. Also, das ist ja wirklich, die erfinden das und wollen da irgendwie, finden da was Spannendes dran. Aber die Masse der Gesellschaft findet es dann wieder auch nicht gut, die größtenteils sehr älter ist, oder? Oder guckt sich da skeptisch zumindest rein.
Ja, aber eine Uni oder eine Hochschule macht ja nichts, was nun wirklich exakt gerade im Zeitgeist liegt für die nächsten 4-5 Jahre. Das wäre verrückt. Sondern wir können Rüstzeug mitgeben, wir können kritische Menschen am Ende auch vom Campus lassen, die, egal in welcher Situation, ob das die Diskussion pro oder contra E-Fahrzeug ist, ob Verlängerung, also irgendwelche politischen Diskussionen, die es jetzt gerade gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ist schon eine E-Maschine, wenn der Strom vernünftig erzeugt wird, ist technisch schon eine tolle Sache. Ich habe das Ding jetzt auch als Dienstwagen und wenn man sich ein bisschen umstellt und vernünftig fährt, dann kommt man auch auf einen Verbrauch, in Kilowattstunden, wo ich sagen würde, das ist schon ganz okay. Und es macht einfach Spaß, wenn man so mit, dann ist man natürlich mit 120 unterwegs. Ich kann die anderen auch verstehen. Ich selbst, wir haben Turbolader entwickelt, hier bei uns auch noch im Lehrstuhl. Muss man sich halt umstellen,
weil also muss man
die
sich
Dinge umstellen. Braucht kein Mensch mehr.
Ja, aber viele Menschen haben ja keinen Bock mehr, sich umzustellen. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr? Ist es eine angstvolle Stimmung unter den Studierenden und so? Weil, ehrlich gesagt, Sie, darf ich ja sagen, oder? 63 sind Sie, ich bin 53. Wir sind jetzt zwei alte, weiße Männer eigentlich theoretisch, die sich hier unterhalten. Ihr seid alle sofort eingeladen, eure Gedanken sowohl an den Magde-Podcast und von mir aus auch an den Rektor Professor Stracke hier anzuschicken, wenn ihr hier noch Einklinkungen habt, euch inspiriert fühlt oder mit etwas überhaupt nicht einverstanden seid. Wir sind uns dessen bewusst, als was wir hier sitzen, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass wir zwei Menschen sind, die Freunde davon sind, eine Studierendengesellschaft zu fördern, zuzugucken und den ganzen Respekt für das zu haben, was sie haben, nämlich auch unzufrieden zu sein mit der Welt und so. Ist das so hier? Brennt so ein bisschen die Rentsch? Weil man hat ja den Eindruck, so für junge Leute ist gerade nicht so geil auf dem Planeten. Wenn ich mir vorstelle, dass ich gerade 20 wäre und sehe, welche Entscheidungen gefällt werden, auch für die Zukunft der Gesellschaft, dann ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich würde mich nicht nur auf eine Straße kleben. Das ist ganz, also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass diese Energie mit all der Erfahrung, die einem fehlt und der Gelassenheit, die einem fehlt, weil man halt so jung ist, dass da schon krasse Energie zustande kommen könnte. Wie nehmen Sie das wahr?
Das ist ganz spannend, weil wir haben eine Gruppe hier auf dem Campus von jungen Menschen, die sind genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, und die kenne ich ja auch. Ich meine, ich habe in dem Alter eben auch vier Kinder oder wir, und die Diskussionen zu Hause, die sind schon sehr, sehr intensiv gewesen. Und nach dem letzten Skiurlaub hat unsere Tochter sich auch nochmal bedankt, weil ich so sagte, naja, muss mal gucken, 10 Jahre noch wäre super. Also das ist super Einstellung, ne? 10 Jahre wäre ich auch noch happy, aber länger wird es bestimmt nicht gehen. Und dann kommen schon auch natürlich Vorwürfe, dass wir es auch ein bisschen versemmelt haben. Die kommen da ungefilterter, und hier auf dem Campus sollen die auch raus. Das ist auch völlig vernünftig, und deshalb dürfen wir auch nicht zu viel vorgeben. Denn dann sagen die, komm, gibt uns einfach mal Platz, und dann müsst ihr uns auch mal zuhören in der Kommunikation. Das macht so einen Teil aus. Mittlerweile haben wir aber knapp 5000 Internationale. Die kommen aus völlig anderen Teilen dieser Welt und haben diese Themen so in ihrem Alltag, bis sie nach Magdeburg kamen, gar nicht verinnerlicht haben. Obwohl wir zum Thema Klima sagen können, das ist ein Planet. Und du bist irgendwie gerade Nachbarland von China, und das ist einer der größten Emissionsländer. Wie kriegen wir die relativ schnell abgeholt, dass sie sagen, Mensch, die Themen, mit denen die sich hier beschäftigen, meine Kommilitoninnen, aber auch die Hochschulleitungen und die Uni insgesamt, weil die den Campus gerade umbauen. Wieso stecken die hier Geld rein in etwas, was mit der Mathevorlesung gar nichts zu tun hat? Darauf möchte ich doch jetzt eigentlich irgendwie ausgebildet werden, dass die das dann auch mitnehmen. Und das ist eine Gruppe, die äußert das erstmal so gar nicht, kommt aber relativ schnell dann auch dahinter. Auch das sind Freiräume, die wir schaffen müssen, dass die im Austausch kommen. Denn wir können ja nicht 5000 Internationale hier in einer Art Bubble auf dem Campus sehen, die hier leben, und dann sind sie auch wieder weg. Das würde ja nun gar keinen Sinn machen.
Nee, überhaupt nicht. Zumal wir als Gesellschaft, im kleinsten Teil Universitätsgesellschaft, Magdeburger Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft, haben ja damit dann auch eine gewisse Abstrahlfähigkeit in die Welt. Also eine Verpflichtung auch, oder nicht? Ideen, Haltungen zumindest als Inspiration mitzugeben, oder nicht? Oder funktioniert sowas nicht? Nehmen die nichts mit von uns?
Doch, eine ganze Menge. Also wir haben ja lange überlegt,
wie
wir
schmunzeln, einen Slogan... versuche ich gerade zu
weil, ja, weil das einfach die Frage an sich überhaupt zu stellen, nehmen die was mit?
Ja, okay.
Klar, das ist ja, denn wir haben ja gesagt, gemeinsam wollen wir die Welt neu denken. Und da haben wir ja über jedes Wort, was da drin steckt, auch intensiv nachgedacht. Das gemeinsam ist erstmal die feste Überzeugung, es geht auch wirklich nur, wenn sich richtig Gute, die Besten oder die auch wollen, auch das ist ja auch gemeinsam, aber aus freien Stücken. Wenn wir uns irgendwelcher Themen, die wir haben, das ist ja jetzt nicht nur im Bereich der Energie, Mobilität, das geht um Demenzforschung, Neurowissenschaften und so weiter. Also man kann an vielen Stellen Dinge aufmachen, wo wir gemeinsam zentrale Themen, die Welt betreffen, also nicht von Magdeburg alleine geht das aus, sondern diejenigen, die zurückgehen zum Beispiel mit dem Wissen, was sie hier erworben haben, die sollen das da ja auch durchaus in ihren Heimatländern oder wo immer sie dann auch hinterher sind, mit umsetzen. Von daher, das ist ein ganz zentraler Punkt, was geben wir eigentlich mit, da wollen wir nicht missionieren, aber
das ist das, was ich meine. Wie macht man das? Wie funktioniert das hier?
Erstmal hängen wir uns nicht unbedingt rein in die Frage, geht ihr jetzt zurück, ja oder nein? Sie sind jetzt hier auf dem Campus und die Wege sind offen. Alle, die hier einen Studienabschluss, ob auf Bachelor- oder Masterniveau, und die meisten internationalen studieren in einem Master, die haben damit unter ein paar Voraussetzungen die freie Berufswahl und Freizügigkeit in ganz Europa. Das ist erstmal super. Und da sollen die auch entscheiden. Wir haben nur auch einen gewissen Druck durch die Politik, dafür zu sorgen, dass sie zumindest auch in Erwägung ziehen, hier in der Region bleiben zu können. Denn das gesamte System wird durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler des Landes Sachsen-Anhalt finanziert. Und wenn dann 95% unserer Internationalen mit der Zeugnisübergabe die Sachen packt und ist weg, dann muss man das erklären. Und deshalb wollen wir auch Angebote offerieren. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir einen Campus haben, der sie mit aufnimmt, wo wir auch sagen, wir sind auch interessiert an dem, was ihr zum Beispiel in Indien, vor 2 Wochen war hier ein Fest, das interessiert uns. Wir schauen mal zu, wie ihr Cricket spielt. Das finden wir auch gut. Und gleichzeitig haben wir eben auch ein Sportangebot, das ihr eben auch mal seht und steht am Ende vielleicht auch mal im Rhönrad oder was auch immer. Und dann ist die Frage, wo sie hinkommen, eigentlich gar keine, die man so verkrampft oder mal danach landen. Die muss man gar nicht verkrampft angehen. Also wir sollten einfach Optionen aufzeigen. Und je besser wir uns präsentieren, und das ist hier auf dem Campus, das ist aber auch die Stadt, das könnte Bindung sein, weil sie mal mit beim Fußball sind und sagen, das ist ja total stark. Darauf freue ich mich, wenn ich da alle 2 Wochen mal hingehen kann. Das gehört alles mit dazu. Und das sind Themen, über die wir uns vor 10, 15 Jahren weniger gekümmert haben. Also ein Career Service war irgendwie eine Geschichte, wo man dann sagt, naja, wir erklären euch mal, wie man eine Bewerbung schreibt oder so im Vorstellungsgespräch ist. Mittlerweile bieten wir für die Internationalen über den kompletten Master so ein Fit-Programm, also komplett wirklich etwas, wo man ganz viele Dinge lernt, unter anderem eben auch die Sprache, denn das haben wir erkannt, Teilhabe hier an der Kultur, am Sport, am Leben in Magdeburg geht nicht nur auf Englisch.
Als jetzt vor einem knappen Jahr dieser grausame Anschlag da war auf dem alten Markt in Magdeburg, auf dem Weihnachtsmarkt, hatte ich danach mit relativ vielen Kulturschaffenden auch zu tun. Habe ich allzu oft auch von Menschen gehört, die berichtet haben von dann schlimmen Zusammentreffen der internationalen, auch Studierenden, mit der Stadtgesellschaft. Hat man da überhaupt Einfluss drauf? Wie sprecht ihr da? Haben Sie das anders wahrgenommen? Und ist das dann auch das Argument an die Politik, wenn die plötzlich sagt, wir wollen so und so viel Prozent dann aber auch Absolventen hier in der Region haben? Und dann sagen Sie zum Gesprächspartner, ja, dann kümmert ihr euch aber auch mal darum, dass wir hier eine andere Kultur haben im Miteinander. Ich habe in Ihrem Gesicht schon wieder angesehen, dass das ein logisch klingender Argumentationskette ist.
Nee, das vielleicht ist schon, nicht. Nein, ist nein. Es nicht? Nee? Okay. Das ist schon wirklich eine schwierige Frage, die uns auch wirklich
umtreibt. Das ist wirklich schwer,
umtreibt. Oder? Also es hat jetzt neulich eine kleine Anfrage aus dem Landtag gegeben. Da sollten wir auflisten über die letzten 3 Jahre alle Studienanfänger und Anfänger, über alle Programme in der Aufteilung nicht EU, internationale und den Rest.
Okay.
So, und da ist dann die Stoßrichtung schon relativ klar, wohin es gehen kann. Das wird dann ein bisschen verpackt, Studiengebühren und so weiter. Erstmal stimmt das. Es hat unmittelbar noch an dem Abend, an dem Freitagabend, zum Teil Zuflucht gegeben. Und die ist ihnen auch gegeben worden in der Festung Mark, weil sie einfach einen Ort suchten, wo es mal hell war, wo die Tür offen war, wo sie rein konnten. Und auch im Nachgang, ich will ein bisschen widersprechen, aus der Stadtgesellschaft, die müssten wir dann
Habe ich jetzt wirklich nur als weitmöglichsten Kreis genommen.
Aber können wir ja mal versuchen, uns da zu nähern. Also es gibt irgendwie eine Gruppe in Magdeburg, die glauben, wenn sie Internationale in der Straßenbahn als solche erkennen, und viele kommen eben auch durch die Uni, dann müssten sie verbal oder im schlimmsten Fall auch körperlich tätig werden. Das, wie wir die erreichen, ist mir nicht ganz klar. Und dann gibt es so ein Umfeld, da spielt dann die Stadt, auch die Stadtpolitik und der Stadtrat mit rein. Da würde ich mir noch stärkeres Bekenntnis wünschen, dass wir alles tun, damit sie tatsächlich in einer Art Onboarding hier auch ankommen. Und das darf eben nicht auf dem Campus passieren. Wir haben im Augenblick nämlich den Trend, dass sie sich wünschen, dass sie hier, machen wir jetzt auch, indem die Mensa abends zum Beispiel geöffnet ist, gab es früher auch nicht, da ging man eben draußen irgendwo hin. Es ist so ein Campusleben gestalten. Noch ein Wohnheim auf dem Campus.
Am liebsten haben wir aber die Bubble, die
sie am liebsten noch ein Supermarkt und dann entsteht genau diese Bubble und das darf überhaupt nicht sein. Aber wenn wir das nicht wollen und aus dieser Bubble heraus gehe ich nachher einmal raus und das ist, um Magdeburg zu verlassen und nichts mehr. Und das, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir das gemeinsam in den Griff kriegen. Und dann weiß ich nicht, ob so Einschätzungen, wir sind jetzt am Limit, viel mehr internationale verträgt die Stadt im Augenblick nicht. Und dann kommt so der Hinweis mit Hinblick auf die Wartezeiten in den Bürgerbüros, in der Ausländerbehörde. Das sind Prozesse, die kann man gestalten. Das kriegt man auch nicht im halben Jahr in den Griff. Und da haben wir auch Geduld und auch diejenigen, die da warten. Und wir können auch mehr tun. Also stehen wir ja auch im engen Austausch. Es ist nicht nötig, dass dann Unterlagen eben unvollständig sind. Das können wir auch ein Stück weit mitprüfen. Aber das haben wir zum Teil gehört nach dem 20.12., dass an der Stelle wir jetzt mal innehalten sollten. Das ist natürlich ein ziemlich verheerendes Signal, als wäre der stressende Faktor nur diese Gruppe der Studierenden. Es läge nur an ihnen. Und wenn es 1.000 weniger wären, dann wäre das schon weg. Das ist einfach falsch. Ja. Und von daher müssen wir da gemeinsam ran. Gibt es gar keine einfache Lösung, da im Augenblick das darzustellen? Vielleicht sind es so einzelne Stories. Ich habe vor 2 Wochen bei diesem Fest der indischen Gemeinde, und das ist auch nur, ist eine total heterogene Gruppe. Das sind ganz unterschiedliche Religionen. Die haben es auch nicht leicht. Da spielen natürlich auch das Denken in Kasten. Ist doch nicht so, dass sie das alles abstreifen, weiß ich. 18 Jahre oder 25 Jahre Sozialisation und Aufwachsen in ihrem Land. Und manche spüren wir, ich finde aber gerade bei dieser Gruppe ist das recht gut irgendwie organisiert. Die feierten auf jeden Fall, welche aus dem Süden, die feierten ein Fest. Und da war eine junge Frau mit ihrem Kind, das tanzte da auch und die hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt, wie sie hierher gekommen ist und sagte, ihr jetziger Mann, der hat hier studiert. Und sie ist Krankenschwester, hat in Indien ihre Ausbildung gehabt und arbeitet hier jetzt in einem Pflegeheim, ist happy, Verdienst ist gut, sagt sie, wir sind hier glücklich. Das sind so Nebeneffekte, die ja auch mit einhergehen. Und eine Geschichte wird für uns ganz schwierig, würde ich auch persönlich ungern mitmachen wollen, dass wir die Internationalen einteilen in die Gruppe der Guten, das höre ich nämlich zum Teil im Augenblick auch aus dem politischen Teil, zu sagen, mach dir keine Sorge, auch für den Fall der Fälle, dass hier im nächsten Jahr irgendwelche Dinge passieren. Wir brauchen ja einen Teil von denen. Um die geht's hier gar nicht. Es geht um die ganz anderen. Ja, um wen geht's denn? Die Krankenschwester, die uns jetzt auch hier sehr wertvoll erscheint. Also ich möchte das gar nicht alleine nur festmachen an dem Job, ob das jetzt eine Bezahlung ist von 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro Informatiker oder was auch immer. Auf so eine Diskussion kann sich eine Uni auch nicht einlassen. Umso wichtiger, dass wir es mal diskutieren. Wie können wir wirken? Wie kriegen wir unsere Bubble so offen, dass die Stadt auch den Eindruck hat, jawohl, mit dieser, unserer Uni, inklusive auch der 5000 Internationalen, da stehen wir dazu, die gehören zu uns und eigentlich hätten wir insgesamt nicht 13.000 Studierende wie bei uns an der Uni, wir haben nicht 1.500 verloren, sondern wir hätten gerne 20.000 und wir alle sind dafür verantwortlich, dass wir dann vernünftig hier miteinander umgehen.
Wo kommen denn demnächst die neuen Studierenden hierher? Das sind doch auch sehr viel Menschen international, oder?
Wieder, und an dem Trend wird sich auch auf Dauer jetzt nichts ändern, müssen wir ja nur einfach in die Situation in der Stadt, fangen wir bei den Kitas an, da sehen wir es ja, ne? Knapp 2.000 Kita-Plätze und wenn wir uns dann nur aus der Region ernähren, das ist ja danach, ist die Grundschule, danach sind es die Schulen und wir liegen ja jetzt schon mit gut 5.000 Abiturientinnen und Abiturienten nicht gerade sehr üppig. Wir haben 1.200 Studienplätze im Land, Halle und wir alleine fürs Lehramt. Die Unmöglichkeit, das irgendwie hinzukriegen, erkennt man, ja. Wir sind eben darauf angewiesen, dass wir mit guten Programmen in der Medizintechnik und so weiter erstmal auch überregional anziehen. Und wir werden auch weiterhin auf die Internationalen angewiesen sein. Denn eins, wenn wir vorhin meinen 63, das stimmt, kann man dann ausrechnen, Jahrgang 62. Meine Frau ist Jahrgang 66. In diesen Jahren sind gesamtdeutsch mehr als 1,3 Millionen Kinder geboren worden. Das sind die einzigen Jahre, in denen wir das in Deutschland hatten. Wir liegen jetzt bei 700.000. Das sind 600.000 Menschen, die irgendwie fehlen. Ja, das eine oder andere wird irgendwann mal vielleicht im Bus autonom passieren und wir haben auch Effizienzsteigerungen an der einen oder anderen Stelle und bestimmte Jobs fallen auch weg. Aber nicht 600.000 und vor allem auch in den anderen Bereichen, im Ehrenamt, ob das Sport, ja, ob das Kirche und so weiter ist, sind sie ja auch notwendig. Und da frage ich mich manchmal, wenn dann gesagt wird, da haben wir gar kein Problem, denn dann kommen ganz viele zurück, die leistungsbereit sind, die dieses Land voranbringen wollen. Dann bräuchten wir Leute, nämlich diese 600.000, die es gar nicht gibt, die sich nicht überlegen, ob sie Sachsen-Anhalt verlassen, wenn irgendetwas passiert, oder die aus Paraguay vielleicht zurückkommen. Die sind gar nicht geboren. Und da müssen wir uns mal ehrlich machen und die Frage beantworten, wie soll das eigentlich gehen, wenn wir die Internationalen auch nicht haben. Nicht als Fachkräfte, aber dann auch darüber hinaus als Teilnehmende am Sport und so weiter.
Sie haben es genau richtig gesagt. Es geht ja über so viele Gesellschaftskreise hinaus. Es geht ja um den Austausch, es geht um Haltung, um füreinander Dasein, gegenseitiges Inspirieren. Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Diskurs, auf Try and Error und so weiter. Lustig, wir beide sitzen hier, reden da über eine gleiche Sache. Es ist kein richtiger Diskurs, sondern einfach ein Austausch. Aber ich bin gespannt, wie man das an die politischen Kräfte, die aus welchen Gründen auch immer, gerade diese Argumentationsschiene fahren, die Sie da gerade widerlegt haben. Stehst du da als Chef einer großen intellektuellen Einrichtung? Kann man klug reden, man kann zahlen, man kann Argumente hinregen. Mir fehlt manchmal dann also der Glaube, dass das jemanden erreicht. Ich sehe halt, dass es die Menschen dann nicht erreicht, weil ich habe den Eindruck, es ist gerade eine Zeit, wo Fakten, also für Wissenschaftler keine gute Zeit. Dinge, die bewiesen wurden oder werden oder so, zählen nicht so richtig, habe ich den Eindruck.
Jetzt haben wir ja ein Abbild dessen, was vielleicht auch passieren kann mit Blick auf die USA und da auch vor allem aufs Hochschulsystem. Also der massive Eingriff in bestimmte Wissenschaftsbereiche, politisch definiert, dass man die und die Dinge nicht möchte. Im Gesundheitswesen, rund um das Thema Impfungen oder was auch immer, dass Daten nicht mehr weiterverfolgt werden, verloren gehen. Das sind ja auch Sachen, die man nicht einfach irgendwie zurückkriegt, sondern die sind dann auch zum Teil unwiderruflich zerstört, wo wir uns innerhalb Europas auch überlegen, wie wir diese Dinge übernehmen können, wie wir Kolleginnen und Kollegen aufnehmen können. Das geht weiter in die Museen, in die Kultur, durch die Politik definiert wird, was ist hier genehm und was nicht und Geschichte geschrieben wird oder umgeschrieben wird und von daher, das wissen wir und das werden hier auf dem Campus auch ganz viele wahrnehmen. Jetzt nur die Frage, ist das ein Thema, was im Augenblick gerade auch nach draußen transportierbar ist? Wo stehen wir mit Wissenschaft, universitäre oder Hochschulbildung? Aus den Umfragen erkennt man ja immer, wo sind für die Sachsen-Anhalter so die relevanten Punkte? 3, 4 Felder. Am Ende muss ja ein Kreuz machen. Und da muss man irgendwie für sich selbst sagen, was ist für mich jetzt eigentlich hier gerade das Wichtigste? Und da steht die Wissenschaft nicht unbedingt ganz
nicht,
oben.
Nicht weit oben.
Wobei wir schon der Meinung sind, dass wir auch wirtschaftliche Impulse durchaus setzen. Und ich finde auch, dass es vernünftig ist, dass Politik, Wissenschaftsministerium, Wirtschaftsministerium und die Gesellschaft auch mal sagen, das würden wir schon erwarten. Ihr kriegt von uns 110 Millionen Euro, könnt damit relativ frei umgehen. Na, die Schulen alle haben viel, viel mehr Bindung. Macht mal. Und wir wollen euch im Augenblick auch gar nicht reinreden, denn ihr selbst wisst vermutlich am besten, wie ihr das organisiert. Aber die Zielstellung, für uns soll auch was rauskommen. Die geben wir euch mit. Und rund um das Thema Medizintechnik, da haben wir jetzt Firmen, die sind wirklich auch weltweit mitführend. Entstehen auch neue Jobs. Es sind andere Jobs als früher in der Produktion. Wir haben Ansiedlungserfolge. Ich bin zum Teil mal zum Abendessen irgendwo hingeflogen, selbst nach Japan, und habe mit Herrn Horiba diskutiert, ob das sinnvoll ist, dass er sein Geld anlegt und hier nach Barleben. Ja, hat er ja nach Barleben dann, wo es auch ein spannendes Thema, Wasserstoff, auch schon wieder in der Diskussion. Das ist irre, wie kurzzyklisch die ganzen Dinge im Augenblick passieren. Und das ist für eine Uni nicht ganz einfach.
Ist Ihnen da manchmal schwindelig, wenn Sie nachts einschlafen? Weil ich meine, wir haben, glaube ich, ein oder zwei Punkte, die ich mir im Kopf gemacht habe, haben wir jetzt gerade angefangen und sind immer weiter und weiter, hat sich das entwickelt wie so ein Periodensystem. Das ist ja irre. Das ist doch, weil die Bereiche, die sie beackern, die sind ja so groß. Es geht ja um die Gesellschaft, über die Gesellschaftswissenschaften, die haben wir noch gar nicht gesprochen. So Lehrerausbildung und Lehrerinnenausbildung, pädagogische und ähnliches.
Also wir werden in diesem Jahr, Zahlen sind ganz, ganz vernünftig, auch wieder über das ganze Jahr 3.500 junge Menschen hier an die Uni geholt haben, die zum ersten Mal hier im Bachelor oder Master studieren. Da gibt es nichts anderes. Das hätten wir auch im ersten Schwung mit Intel nicht hingekriegt. Da gibt es im Augenblick gar nichts anderes, was das in vergleichbarer Größe schafft. Das muss uns Magdeburgern erstmal klar sein. Und daraus ergibt sich auch eine Verantwortung, auch wie die Verteilung ist, was daraus an Herausforderungen entsteht. Aber wir sind nicht alleine stressender Faktor. Manchmal kommt das so rüber, als würden wir das ja alles erzeugen. Mhm. Das ist nicht so. Also da steckt auch eine ganze Menge Positives hinter. Das müssen wir uns alle klar machen und dann wird einem nicht schwindelig, sondern hat man Respekt erstmal auch wieder vor der Aufgabe und sagt, ist schon toll, ist ja eigentlich erstmal großartig, dass die Welt so mobil geworden ist, dass wir die Kommunikationsmöglichkeiten haben, dass wir Webseiten haben, dass wir tolle Filme produzieren, die in Indien, in Pakistan oder in Südamerika gesehen werden, dass sie sagen, da möchte ich hin. Klar, es kostet im Augenblick bei uns auch nichts. Magdeburg hat noch überschaubare Kosten für die Lebenshaltung. Das sind auch andere Dinge, die mit reinspielen. Aber im Großen und Ganzen machen sie sich auf dem Weg, weil sie eine Zeit ihres Lebens hier verbringen wollen. Das ist doch erstmal genial. Ja. Und das macht Spaß. Und auch nach 13 Jahren finde ich immer noch die Freude daran. Hat sich jetzt so ein bisschen dahingehend verschoben, dass ich auch eher nochmal sage, ich versuche jetzt zu trennen zwischen den Dingen, die tatsächlich die großen Linien sind. Und jetzt kommt natürlich mit Blick auf die kommenden Jahre, zeichnen die sich ab. Ne? Früher, wir hatten ein paar Jahre, da lief das richtig stabil, finanziell war das alles sauber. Eigentlich konnte man sich so ein bisschen um Nice-to-Have-Sachen kümmern und konnte die auch rauspicken. Und jetzt sind die größeren Entwicklungen, die größeren Herausforderungen, die liegen auf der Hand. Und ich ziehe mich aus ein paar Sachen auch zurück. Also wir sitzen ja auf einem ziemlich vollen Schreibtisch. Ich höre oft zu, habe x Gespräche am Tag und vertraue aber auch, dass das dann innerhalb der Uni auch bearbeitet wird. Ich habe mich früher mehr reingehängt in irgendwelche Dinge und das mache ich jetzt nicht mehr. Und das ist auch gut so. Und dann ist auch mancher Ärger um die Mühen in der Ebene, die vermeide ich dann auch.
Das heißt, ich hab von einem auch ehemals sehr hochrangigen Politiker den Begriff gelernt, ich habe das jetzt in die Wege geleitet und jetzt bitte auf der Arbeitsebene weitermachen. Ja. Was ist eigentlich mit dem Beef zwischen Magdeburg und Halle? Also noch aus meiner alten Zeit, also als ich ja selber Student war, der nicht abgeschlossen hat, falls jetzt sich jemand das fragt, kann ich mich erinnern, da gab es immer so ein bisschen Reibereien untereinander. Da geht es natürlich um die Gelder, die verteilt werden und so weiter und dann wie aufgeteilt wird, wer wird wo ausgebildet und was ist vielversprechender für den Standort und so. Wie sieht es da momentan aus?
Erstaunlicherweise haben wir uns im Kampf um die Studierenden eigentlich nie als Wettbewerber gesehen.
Beide Unis.
Oder wer das hatte, der hätte mal in die Zahlen schauen müssen und dann hätte er gesehen, dass es gar kein Punkt ist. Also wir haben aus Halle im Schnitt 10 bis 12 Anfänger und Anfänger. Mehr ist es nicht. Es geht ein bisschen mehr runter, weil Halle eben das komplette Lehramt hatte. Und das ist jetzt wirklich eine große gesellschaftliche Aufgabe. Wir haben da ein bisschen uns auch das Feld rückerobert. Mhm. Aber das ist auf Zeit. Das ist auch vereinbart. Das könnte wieder zurückgefahren werden. Da gibt es jetzt spannende neue Modelle. Wir haben im letzten Jahr ein duales Lehramtsstudium gestartet. Die kriegen vom ersten Tag an Geld und sind nach einem Jahr dann auch das erste Mal in der Schule, aber begleitet. Glauben, dass das dann ganz verträglich ist. Und vor allem, sie müssen sich verpflichten, dass sie hinterher in der Sekundarschule arbeiten. Da ist wirklich der Druck in Sachsen-Anhalt groß. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich ein Stück weit auch die Bevölkerung verstehe, wenn sie sagt, das ist in den letzten Jahren auch nicht richtig angegangen worden. Mhm. Wir müssen einfach sagen, wir haben über viele, viele Jahre viel zu wenig ausgebildet. Und am Ende gibt es Notmaßnahmen, in der befinden wir uns. Unter anderem, dass man jemanden 1.400 € vom ersten Tag an zahlt. Das hat ja auch mit dem Studium, wie wir es mal hatten, relativ wenig zu tun.
Das stimmt.
Und da haben wir mit Halle eigentlich keinen Wettbewerb. Ja, jetzt haben sie bei der Exzellenzinitiative das erste Mal so ein Cluster, zumindest ein Drittel davon, eingeworben. Wir haben uns wahrscheinlich überhoben in dem Glauben, wir könnten das ganz alleine hinkriegen. Mhm. Ist jetzt im Mai ja die Entscheidung getroffen worden durch eine große internationale Jury. Und wir haben auch fair gratuliert. Ich persönlich habe mit der Kollegin und auch den beiden Vorgängern, die ich kennengelernt habe, eigentlich überhaupt kein Problem. Halle hat halt einen großen Vorteil. Also die Lage in der Nähe auch zu Leipzig. Dieses Mitteldeutschland entwickelt sich schon ganz gut. Ich kenne viele, die in Leipzig wohnen, da irgendwie dann pendeln. Leipzig ist toll. Und da haben wir jetzt eine Randlage und jetzt ist es mit Intel ja nichts geworden. Das wäre natürlich ein immenser Boost gewesen. Mhm. Ich hätte schon erwartet, dass irgendwie perspektivisch 30.000, 50.000 Menschen mal mehr hier wohnen würden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da was anderes finden. Aber das müssen wir selbst regeln. Also da jetzt zu sagen, dass dann die Hallenser nehmen uns da irgendwas weg. Und im Fußball sind wir immer noch besser und das wird auch im kommenden Jahr.
Ach du Gott, auf der Ebene will ich gar nicht weitermachen, weil da will ich mich gar nicht weiter dran beteiligen. Da kann ich nämlich auch den Beef überhaupt nicht verstehen. Und was jetzt das Intel-Thema angeht, lustigerweise, hier dieser Magde-Podcast ist damals, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als vor 2 Jahren oder so die Wellen so hochgeschlagen sind und dieser eine Wirtschaftswissenschaftler, der so ein hochrangiger Professor da, der lustigerweise in Leipzig, glaube ich, lebte und in Halle wirkte, der da sich so geäußert hat, das wird sowieso nichts und er glaubt nicht daran und so weiter. Dann sind wir mit als Magde-Podcast-Team da hingefahren und wollten sehr offen mit ihm diskutieren. Und der hat absurderweise exakt das vorhergesagt, was jetzt kommt, was jetzt passiert ist. Der hat es fast exakt so vorhergesagt in bestimmten Abschnitten.
War das der Präsident von dem IWH in Halle?
Ja, und hat dann aber gesagt, und wisst ihr was? Was ihr euch alle so aufregt, das ist gar nicht so schlimm. Weil die Standorte sind so und es wird irgendetwas anderes auch da kommen. Die Standorte sind jetzt nicht unattraktiv und ähnliches und auch die Grundstücke und alles, was hier so in meiner Umgebung ist, ist attraktiv. Und deshalb, das jedes Mal, wenn ich jetzt darüber rede, ich spreche ja ständig mit Menschen, es kommt immer drauf, Mitarbeiter brauche ich gar nicht mehr fragen, es geht immer wieder dann um diesen Intel-Kram. Ich glaube, ich bin optimistisch. Ich glaube diesem Wirtschaftsmenschen, der konnte in so eine Glaskugel gucken, hat das vorher gesagt, es ist so eingetreten, ich vertraue dem jetzt. Das war irgendwie gut. Mal gucken, was da passiert. Sie sind doch im Austausch mit Frau Boris auch und mit der Wirtschaftsbeigeordneten und so weiter. Da rumpelt's doch schon, da sind doch Sachen, die da zumindest demnächst unter Umständen passieren werden, oder nicht?
Ja, was wir nicht wollen, ist, dass da jetzt ein Rechenzentrum entsteht, von der gesamten Fläche ein Zehntel braucht, aber der komplette Strom, den wir zur Verfügung stellen, ist
ja,
weg.
Das wäre Quatsch.
Das wäre zum Beispiel eine Geschichte. Ja. Und dann schaffen da am Ende irgendwie in der höchsten Ausbaustufe 500 Menschen, dann ist da ein Zaun rum, wollen wir nur nach Biere gucken, dann sehen wir, wie diese Dinge aussehen. Ja. Das wäre nicht der Effekt, der da eintreten soll. Klar, und auch da ist natürlich wieder der Punkt, kann die Uni einen Beitrag dazu leisten? Wir hätten ja gewaltig profitiert, es gab ja Planungen, dass wir einen Teil des Campus, also die Physik, die Halbleiter bezogenen Studien, Professuren und dann auch die Studis runterziehen, weil allen klar ist, und daran hat sich eigentlich auch gar nichts geändert. Es braucht so einen Anker, dass junge Menschen, auch ein Campus hat ja auch immer der bringt ja was mit an Offenheit, dass das da entsteht. Das ist also wegkommen von so einer reinen Industrieansiedlung, auch wenn die Gebäude hübsch sind, aber sonst bei Intel wäre dickes Tor gewesen und so weiter. Und das sollte über den Campus, das sind wir auch gemeinsam mit der Hochschule, sowas soll da entstehen und davon träumen wir immer noch. Bei Intel wäre es halt der Rheinraum gewesen, jetzt müssen wir gucken, ob wir in der Halbleiterbranche bleiben können und das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, da sind wir auch natürlich mit der Stadt und vor allem auch mit dem Land. Das Land hat ja auch einen Teil der Fläche im engen Austausch. Und da spielt einfach mit rein, dass wir am Ende diejenigen sein werden, die Menschen liefern. Das muss man so sagen.
Sie haben jetzt gerade mehrmals junge Leute gesagt und da dieser Podcast ja von der MDCC zur Verfügung gestellt wird, vielen Dank dafür, auch fürs Vertrauen. Hat die MDCD in diesem Moment dann auch noch einen Gruß an die unter 26-Jährigen unter euch? Es gibt nämlich den Junge-Leute-Rabatt bei der MDCC. Jeden Monat 10 € Rabatt auf den Internettarif und zwar dauerhaft bis zum 26. Geburtstag. Ganz ohne Code und ganz ohne Stress. Alle Infos dazu einfach erklicken unter mdcc.de/junge-leute. Die sexyste Adresse, wie ich finde, die man so klicken kann. Surfen, streamen, sparen auf eine ganz faire Weise. Vielen Dank, wenn ihr mal vorbeiguckt. Vielleicht dann auch inspiriert durch diesen Podcast. Gehe ich mal noch jetzt ins Interne. 3 Säulen der Universität. Es gab die Pädagogische Hochschule. Es gab die TH, Technische Hochschule. Und es gab die MedAC. Früher so, das ist so meine Wahrnehmung noch, das sind die 3 Säulen. Wie verstehen die alle sich untereinander? Ist da ein Zusammenkommen mittlerweile abgeschlossen? Gibt es da noch Wunden, die zu heilen sind oder ähnliches? Oder läuft das eigentlich?
Ja, abgeschlossen ist der Prozess noch nicht, aber er ist nach den großen, es hat ja zwei ganz große Reformen nochmal gegeben. So im 10-Jahres-Abstand kamen die. Also 93 gegründet, also die drei Einrichtungen zusammengeführt. 2003 dann die ganz große Reform, bei der wir das Lehramt verloren haben. Gut, Halle im Gegenzug auch die Ingenieure. Wir hatten Musik. Wir haben hier mal Musik ausgebildet. Ja, nicht nur fürs Lehramt, künstlerisches Fach nach Halle gegangen. Da gab es dann schon ein paar Dinge, wo ich im Nachhinein sagen würde, das ist nicht besonders gut gelaufen. Da gab's, wir haben bezahlt für die, die nach Halle gegangen sind und die sollten dann integriert werden und da ist nichts integriert worden. Zahlen zum Teil immer noch. Und dann 2013 wieder die Reform, als es mal wieder knapp wurde. Und wir werden in bestimmten Abständen immer noch mal unser Profil schärfen müssen. Und da muss man dann überlegen, was gehört zu einer Uni, die tatsächlich naturwissenschaftlich immer noch, nicht weil ich Maschinenbauer bin, sondern ich glaube, in der Zuschreibung der Aufgaben, wo wir uns auch von Halle dann unterscheiden, haben wir es leichter in der Zukunftsperspektive, wenn wir sagen, das ist unser Kernbereich. Nur so eine moderne, technisch orientierte, keine TU, eine technisch orientierte Uni, die braucht ganz, die brauchen in jedem Fall eben auch die Politikwissenschaften, denn wir merken es ja auch gerade, Akzeptanzfragen spielen mit rein. Ich muss es ökonomisch betrachten. Also wenn im Augenblick mit den Füßen abgestimmt wird und die E-Fahrzeuge in den Lagern bleiben, dann liegt es ja nicht daran, dass die E-Maschine von den Ingenieuren zu blöd konstruiert wurde. Und das insgesamt zu begleiten, das haben wir hier jetzt an der Uni begriffen und haben da sehr konsequent in diese Richtung auch die Verbindungen hergestellt. Wir haben einen ganz guten Sport, also kann man ja auch im Bereich Sport und Ökonomie bestimmte Dinge machen. Wir wollten einen Studiengang Sportmanagement einführen, das hat zum Beispiel noch nicht geklappt, deshalb sind wir noch nicht fertig.
So ein Mist.
Ja, das weil wär das wäre, ich meine, ist doch alles da. Diese Stadt ist vom, nicht nur bei den Handballern, im Fußball, auch beim Schwimmen. Wir 300 Meter müssten wir laufen von der von dem Ort in der Zschokke-Straße, wo die Sportler ausgebildet werden. Und wenn wir ehrlich sind, zur Elbehalle, da findet relativ wenig statt. Also da ist noch Luft. Medizin, über die Medizintechnik, da waren die Gräben mal ziemlich groß. Das haben wir beseitigt. Wir haben, entwickeln da total spannende Dinge. Und die Medizin der Zukunft braucht immer noch einen guten Chirurgen, aber vielleicht sitzt der an irgendeiner Konsole und hat in Gardelegen den Computer stehen und da kann dann auch wieder was gemacht werden. Telemedizinisch, wie kriegen wir Gesundheitssysteme in die Fläche? Wie können wir das versorgen? Wie kann man rund um die Unimedizin das machen? Und wenn wir ehrlich sind, auch hier am Standort, ich bin nur Magdeburger, manche, die da mitreden und Akteure sind, sind das nicht. Ah. Wir müssen überlegen, ob wir auch gemeinsam mit, nicht nur überlegen, wir müssen dann am Ende auch zu einer Entscheidung kommen, mit dem städtischen Haus was zu machen. Und da kriege ich natürlich, weil ich viele aus dem Stadtrat kenne, kann ich verstehen, wenn die sagen, also das war jetzt kein guter erster Aufschlag. Mhm. Da muss man im Gespräch bleiben. Da sind viele Vorbehalte da, manches ist begründet, manches auch nicht. Da muss man erklären. Also das ist kein Sprint.
Da geht es jetzt um was genau, um welche Problematik genau?
Ja, insgesamt, wir haben hier zwei nahezu Vollversorger im Gesundheitssystem in der Stadt mit dem städtischen Krankenhaus und der Uniklinik.
Ja.
Und wir haben gar nicht das Personal, um das richtig zu bespielen. Und wir müssen uns auch überlegen, ob wir noch genügend Patientinnen und Patienten haben. Wir müssen da einfach viel enger kooperieren.
Und den Eindruck, dass es an Patienten fehlt, weiß ich nicht, ob das Problem. Ich glaube eher die Finanzierung. Also ist das Problem dann, oder?
Das war jetzt ein bisschen der Blick auf die Uniklinik. Uniklinik kann ja nicht genau das Leistungsangebot haben, was Pfeiffer oder irgendein anderes Krankenhaus hat. Dann würden wir irgendwas falsch machen.
Ja.
Und da analysieren wir schon die Einzugsgebiete und da würden wir uns wünschen, dass der eine oder andere eben auch zu uns kommt mit Dingen, die er nicht in Leipzig im Herzzentrum behandelt. Aber wir kriegen bald ein neues.
Mir hat jemand zugeraunt, darf ich nicht, also ich möchte die Person, meine Quelle schützen, aber so, ich habe so einen lustigen Satz gehört von, wir von der Uni bringen über unsere Forschung das meiste Geld in die Uni. Und da habe ich gesagt, na, wenn ich den Satz droppe, würde mich mal interessieren, ob das wirklich stimmt. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich kenne jetzt die Quelle nicht. Also es ist schon so, dass eigentlich kann man sagen, wir sind schon darauf angewiesen, dass wir ungefähr nochmal die Hälfte, und da sind wir auch wirklich ein Wirtschaftsfaktor, müssen wir mal gucken, welches Unternehmen hier in der Stadt sonst noch 40, 50 Millionen nochmal reinholt, die dann ja ich würde mal sagen, zu 70-80% in Jobs wieder gehen. Mhm. Wir haben ja einen hohen Personalkostenblock. Das heißt, hier sind Leute, die zahlen dann auch wiederum Steuer und Steuern. Und wenn sie hier wohnen, dann gehen sie auch zum Friseur und gehen auch wieder in genau. die Oper hoffentlich ja. ab und zu oder wohin auch immer. Und von daher ist das schon recht stark. Das kann man auch erwarten. Und wir messen das auch wirklich. Wir gucken uns die einzelnen Bereiche an und schauen, was holst du eigentlich aus einem Euro Staatsknete am Ende auch mit raus. Und respektieren auch, dass ein Germanist oder eine Germanistin diese Aufgabe so erstmal nicht hat und ganz andere Möglichkeiten als derjenige, der jetzt irgendwie im Energiebereich gerade was macht. Also hier wird niemand losgeschickt und sagt, du musst dein Gehalt hier aber irgendwie finanzieren. Mhm. Denn das ist ja gerade das, was die in den USA jetzt merken, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, das ganze System aufrechtzuerhalten, weil sie extrem davon leben, dass zusätzlich eben Mittel reinkommen aus allen möglichen Quellen. Da können wir doch hier ganz entspannt bleiben. Wir sind öffentlicher Dienst und so wahnsinnig viel kann den Leuten da erstmal nicht passieren.
Gibt's eigentlich sowas wie so ein Leuchtturmprojekt oder mehrere Leuchtturmprojekte, auf die Sie jetzt gerade sehr setzen, wo Sie...
Aber wir hatten dieses eine Projekt, was wir wirklich bis in die Finalrunde dieser Exzellenzinitiative, das ist jetzt so die Top der deutschen Bundesliga. Nur dass diejenigen, die uns bewerten, alle aus dem Ausland kommen. Das sind dann internationale. Mh. Das ist auch richtig, denn da ist dann der Wettbewerb. Da hatten wir einen Vorschlag gemacht, wie wir einen Umbau der chemischen Industrie, das ist für das Land von großer Bedeutung. Man sieht, in welcher Geschwindigkeit auch da, weiß ich, Dow Chemical und andere überlegen, ob sie hier in Deutschland, in Sachsen-Anhalt noch weiter produzieren können, da einen Beitrag zu leisten, wie wir mehr auch im Kreislauf halten können, also nicht einfach nur Plastik sammeln, was dann nach Roten See geht, sondern tatsächlich auch wiederverwerten, nicht für Parkbänke, sondern für hochwertige Produkte in der chemischen Industrie. Am Ende hat das jetzt nicht geklappt, aber es bleibt ein relevantes Thema. Denn egal, auch wenn gerade so gefühlt das Pendel mal ein bisschen raus aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz schwingt, es bleibt ein absolut relevantes Thema. Also komplett. Das werden wir haben das Max-Planck-Institut, wir haben da hervorragende Leute in der Verfahrenstechnik, das werden wir weiterverfolgen. Ja, und die Medizin. Ich träume immer noch davon, dass wir irgendwann mal hier einen Roboter bauen, der in einem MRT, also in einem hohen Magnetfeld, dem Chirurgen die Möglichkeit gibt, unter Sicht was zu tun. Also er ist irgendwo im Kopf oder an anderen Stellen und sieht, was er da macht und hängt nicht. Es gibt so halboffene MRTs, die haben so 45 Grad Öffnung, da hängt er dann da irgendwie drin. Und das ist so eine tolle Klammer. Da braucht man die Computerwissenschaftler, man braucht die Materialwissenschaftler, weil normale Skalpellen kann ich da nicht verwenden. Und auch der Roboter braucht ganz andere Antriebe. Da könnten die 80% der Uni wiederfinden. Und wenn wir das entwickeln, dann hätten wir irgendwas gebaut, wo die Welt sagen würde, boah, ja, das kommt aus Magdeburg.
Aber ich glaube, es gibt schon, das habe ich im fünften Element gesehen. Sowohl Luc Besson einfach mal anrufen und fragen. Sag mal, wie hast du das damals in den 90ern gemacht? Ja, obwohl es natürlich schon bemerkenswert ist, wie viele Dinge, die uns in so seltsamen Science-Fiction-Filmen in den letzten 30 Jahren irgendwie, teilweise vor 30 Jahren erzählt wurden, die jetzt auch wirklich passieren. Ja, dann gehe ich mal so in so eine finale Runde auch aufs Persönliche. Erstmal nur, ich glaube, es ist 2028, sind Sie noch Rektor hier? Ja, das ist jetzt ja bestätigt worden. Durch die komplett strubbelige Zeit, die ich mit Absicht jetzt erstmal ausgelassen habe, da waren Sie ja, glaube ich, sogar der Leiter der Rektorenkonferenz, genau in der Zeit. Hm. Ich glaube, da haben Sie sich auch ein schönes, dickes Fell und eine gesunde Härte im Diskurs geholt, oder? Oder erscheint das einem nur von außen so?
War eine wilde Zeit. Rückblick, also man kann mit der Zeit Dinge ein bisschen einordnen. Also ich muss jetzt nicht irgendwo abends hintappen, weil ich dann eventuell zufällig einen Minister treffe. Also da hat man dann mittlerweile schon dann auch die Nummern und kann da anrufen. Deshalb kriegt man nicht automatisch Geld, aber man kann zumindest mal sagen, komm,
man kann es probieren.
Klar. Das ist ja auch die Aufgabe. Also ich bin ja nicht derjenige, der jetzt hier die wissenschaftlichen Paper schreibt oder die Anträge. Wir müssen Randbedingungen schaffen. Als Rektorat ist unsere Aufgabe, dass das gelingt. Und dazu gehört auch Geld, aber es ist nicht nur die Knete. Ja, das war schon wild und das ist das jetzt eigentlich auch wieder und es ist, glaube ich, sogar ernsthafter. Aber eine gewisse Erfahrung ist jetzt eben auch da in der Einordnung und mit dem Alter gibt es natürlich auch ein paar andere Dinge, die zu anderen Priorisierungen führen. Nicht, dass die Uni jetzt nicht mehr so im Fokus steht, sondern mit dem Blick auf bestimmte Dinge. Wir haben ja auch eine ganz, ganz bunte Beschäftigtengruppe, ganz junge. Wir müssen viel, viel schneller eigentlich jetzt auch dafür sorgen, dass die reinkommen, dass die auch schnell in verantwortliche Positionen kommen. Und da hat man eben aufgrund der Erfahrung, glaube ich schon, dass man auch Menschen einschätzen kann, wir schneller sehen, Mensch, du müsstest eigentlich an diese Position, da bist du noch schneller für uns irgendwie wirksam, denn wir suchen auf, wir müssen attraktiver Arbeitgeber sein, das, und wir nehmen auch mal zum Teil Menschen, wo wir im Vorstellungsgespräch vielleicht sagen, okay, das muss sich jetzt noch entwickeln, wo wahrscheinlich die Uni vor 10 Jahren gesagt hätte, geht nicht, da sind wir gar nicht mehr in der Position, aber es gibt eben diese Generation, die ist anders und dann werden wir schon das Beste auch daraus machen.
Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 2,28, jetzt 63, da wären sie dann 66. Da gibt's ja dann den Udo Jürgens, der das musikalisch dann auch mit einer Ausrichtung versehen hat und behauptet, dass da das Leben dann erst anfängt, mit oder ohne Uni, für Herrn Strakeljahn, aus der Perspektive von heute, wenn ich es fragen darf.
Ja, klar. Also im Moment, Stand heute, würde ich jetzt sagen, dann sind das 16 Jahre. Dann komme ich auch an die Pensionsgrenze. Mein Vorgänger Klaus Pollmann hat da richtig losgelegt. Der hat den Jürgens richtig ernst genommen.
Sei übrigens gegrüßt hier, falls er das hört. Ich hoffe, dass wir ihn erreichen.
Ja, er hat den letzten Freitag, also 85 geworden, und er war heute bei einer Veranstaltung, hat da eine fulminante Rede gehalten. Also er ist noch richtig fit, was zeigt, das kann man schon auch länger machen. Wir haben vorhin ja ganz kurz darüber gesprochen, wie dass wir doch irgendwie eng auch an den Studis sind und wir sie glauben auch immer noch zu begreifen. Liegt natürlich auch daran, dass jeden Oktober kommen hier junge Menschen, mhm, und irgendwie hat man immer den Eindruck, man ist dabei und entfernt sich altersmäßig so gar nicht richtig von denen.
Und dann guckt man abends ins Spiegel.
Aber das stimmt einfach nicht. Und von daher glaube ich, dass dann irgendwann es auch notwendig und hilfreich ist, wenn da mal was kommt. Auch gerne mal eine Frau, ohne dass ich jetzt zum zentralen Thema machen würde, aber das wäre schon ganz hilfreich. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin am Freitag oder Samstagabend auch irgendwie platter und breiter, als ich es vor 15 Jahren war. Und da muss man einfach auch sehen, jawohl, das war's. Also von daher, wenn das Leben dann richtig anfängt, dann haben wir so viele Möglichkeiten. Es gibt jetzt 2 Enkelkinder. Im Augenblick wohnen die auch beide hier in der Stadt. Eine Tochter hat sich jetzt im Hopfengarten ein Haus gekauft. Die wird also bleiben. Die andere ist jetzt gerade Medizinerin angefangen hier in der Uniklinik. Da muss man sehen, wo das hinführt. Aber das kann man ja auch genießen. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und das vielleicht noch. Ich bin ja auch ein bisschen im Ehrenamt unterwegs. Bin Vorsitzender im großen Sportverein hier in Magdeburg. Da auch wieder ein bisschen mehr Zeit reinstecken zu können. Das
dürfen Sie auch den Sportverein sagen.
Das ist der VSB 1980. Also wir machen Rehabilitations- und Behindertensport. Und das liegt mir sehr am Herzen, auch die Strukturen zu schaffen. Und dann ist vielleicht auch persönlich nochmal, oder wird vielleicht auch nochmal klarer, dass auch persönlich eine Motivation da ist, dass ich mir eine Gesellschaft auch weiterhin wünsche, in der Inklusion und das Nutzen aller Potenziale, aber egal, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass es vielleicht mit Einschränkung versehen ist, dass wir für all diese Menschen in unserer Gesellschaft einen Platz haben. Wir hatten am letzten Samstag hier das Down-Sportfest, das wir seit vielen Jahren organisieren. Und da kann ich jedem nur empfehlen, der da an irgendetwas zweifelt, da einfach mal hinzugehen und zu sehen, mit welcher Freude wir alle, die das begleiten, aber auch diejenigen, für die wir es ausrichten, mit dabei sind. Und dann dürfte sich so die ein oder andere Überlegung da eigentlich sofort zerstreuen. Gibt also viel zu tun und wird dann auch sicherlich andere Dinge finden. Also will ich jetzt auch noch nicht final sagen, dafür ist die Zeit, glaube ich, viel zu dynamisch. Vielleicht kommen wir in 1-2 Jahren auch in eine Situation, wo wir sagen, okay, müssen wir machen. Vielleicht findet sich ja auch gar keiner, der sagt, ich bin so irre, das zu tun. Nee, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Aber es ist schon politischer geworden in den letzten Jahren. Und das muss man auch mitgeben. Das würde ich auch fairerweise machen, denn wir halten uns ja sonst auch zurück. Ich würde mir wünschen, dass dann ein Übergang gelingt wie mit Klaus Pollmann. Denn das war unsere erste richtige Begegnung. Wir hatten ja damals bei der Verabschiedung und meiner Amtseinführung vormal das Uniradio.
Ach ja, stimmt, ja, ich erinnere mich. Und, da haben wir uns das erste Mal auch wirklich kennengelernt.
Richtig, und das war eine geniale Feier. Ja. Ich fand, das war im Innenhof da der Festung, das war richtig toll. Ja. Und so kann es gehen.
Das waren ein paar schöne Worte am Ende, da braucht man gar nichts weiter hinzufügen. Wie sie auch noch lässig haben einfliegen lassen, dass die ganze Familie auch in einer Stadt festgenagelt ist, also der große Teil, da haben sie dann auch ihren Beitrag geleistet. Mögen sie in den nächsten Jahren es schaffen, dass halt die Uni noch ein bisschen mehr abstrahlt, auch in die Stadtgesellschaft rein. Ich habe eine große Hoffnung und auch den Wunsch, dass das dann so zurückkommt, auch von der Stadtgesellschaft, und dass das ein schönes Miteinander wird. Vielen Dank für die Gespräche. Also wem sich der Kopf dreht, der ist dabei gewesen.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.